Und damit sind wir wieder auf Sendung und damit kann es jetzt auch weitergehen zum Thema Embedded Systeme, rechtliche Aspekte, hören wir jetzt Dr. Christian Klostermann. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Einladung an die Chemnitzer Linux-Tage. Ich war die letzten Jahre auch schon hier, von daher kennt mich vielleicht der ein oder andere schon. Nach wie vor bin ich Rechtsanwalt in Zwickau mit eigener Kanzlei, spezialisiert auf den Bereich Internetrecht, EDV-Recht, Softwarelizenzrecht, Fachanwalt für das Informationstechnologierecht und freue mich auch heute wieder hier einen Vortrag halten zu können. Dieses Mal zum Bereich Embedded Systems. Anschließend an den vorherigen Vortrag werden wir die Rechtslage darstellen, GPL 2, GPL 3. Und wir werden uns mal fragen, was muss ich beachten, wenn es zu Schwierigkeiten kommt oder wenn ich Embedded Systems einrichte, wie muss ich mich verhalten, was muss ich weitergeben an Quellcode, an Lizenztext. Und wir werden am Ende dann auch ein bisschen in die Rechtsprechung eingehen, dass eben auch schon Gerichtsentscheidungen existieren, die die GPL in Deutschland anerkennen. Insoweit ein weit gespannter Bogen. Ich bitte um Entschuldigung, den Schal habe ich an, ich bin etwas angeschlagen und habe eine akute Halsentzündung, deshalb kann ich nicht ganz so schnell oder zu laut reden, aber ich hoffe, es kommt trotzdem an. Was sind Embedded Systems? Das habe ich mal aus Wikipedia geholt, um eine Definition zu bringen. Die bezeichnen halt einen elektronischen Rechner oder auch Computer, der in einem technischen Kontext eingebunden ist. Dabei hat der Rechner entweder die Aufgabe, das System, in das er eingebettet ist, zu steuern, zu regeln oder zu überwachen. Oder der Rechner ist für eine Form der Daten- bzw. Signalverarbeitung zuständig, beispielsweise beim Ver- oder Entschlüsseln, Kodieren bzw. Dekodieren oder Filtern. Das heißt, es sind ganz spezielle Funktionen, die von diesen Embedded Systems ausgeführt werden, für die diese Embedded Systems eingerichtet sind. Und da werden wir hinterher noch drauf kommen, warum die Version 3 der GPL mal von General-Purpose-Computern gesprochen hat und welche Auswirkungen das gibt, dass es da solche Unterschiede gibt, dass die so ganz speziell eingerichtet sind. Es gibt eine Vielzahl von Betriebssystemen, unter die Embedded Systems laufen. Eins davon ist Linux, Embedded Linux, NetBSD, aber auch Windows, muss ich sagen. Und dann eben diese ganz speziellen Betriebssysteme und der Techniker, der hier sitzt, wird wahrscheinlich noch mehr kennen. Wie gesagt, das ist aus Wikipedia genommen. Wichtig ist, was uns heute interessiert, das sind die Open-Source-Betriebssysteme und da ganz speziell die Linux-Betriebssysteme, das Embedded Linux. Auf die anderen möchte ich so im Grunde gar nicht eingehen. Die Software in Embedded Systemen unterliegt zunächst mal ganz normalem Urheberrecht. Das heißt, wir haben das Lizenzrecht zu beachten und das ist bei proprietären Systemen eben so. Da kann der, ich habe hier geschrieben, Verbot des Kopierens, das ist so nicht richtig. Wenn Ihnen der proprietäre Lizenzgeber erlaubt, die Software zu kopieren, dürfen Sie das eben. Es ist nur so, dass Sie nicht unabhängig vom Willen des Lizenzgebers die Sache kopieren dürfen, dekompilieren dürfen und Sie haben per se nicht das Recht auf den Quellcode. Das sind alles Rechte, die Ihnen Open-Source-Softwaren teilweise ausdrücklich gewähren, mehr oder minder. Und deshalb ist das so der Unterschied bei proprietären Systemen. Sie dürfen also insbesondere auch dabei nicht ohne weiteres beispielsweise Ihre Waschmaschine aufschrauben und mal gucken, wie denn da das Softwareprogramm läuft. Das ist Ihnen verboten bei proprietären Systemen. Bei Open-Source-Lizenzen ist das anders. Da haben Sie im Grunde einen Zugriff auf den Quellcode. Das ist ja die Quintessenz von Open-Source. Ich darf den Quellcode einsehen. Was anderes ist die Frage schon wieder, ob ich den verändern darf. Das gewährt nicht jede Open-Source-Lizenz. Zunächst mal ist es wichtig, dass Sie Zugriff auf den Quellcode haben. So, und dann haben wir schon im letzten Vortrag gesehen, wir haben dann ganz verschiedene Open-Source-Lizenzen. Das eine sind BSD-ähnliche Lizenzen. Da wird halt gesagt, okay, du darfst diesen Code nutzen, der ist damals entstanden mit staatlichen Fördergeldern an amerikanischen Universitäten und dieser Quellcode wird wieder zurückgegeben der Öffentlichkeit und den dürfen Sie dementsprechend nutzen, frei, Sie dürfen den unter einer anderen Lizenz vertreiben, da haben Sie also regelmäßige Freiheit, Sie müssen nur reinschreiben, dass es eben von der Lizenzcode BSD von der Universität Berkeley kommt oder so, also diese Werbungsklausel. Das ist so im Grunde die einzige Vorschrift. Ansonsten haben Sie da so die größtmögliche Freiheit. Und dann haben wir die Linux-Lizenzen, die GNU-Lizenzen, sage ich mal lieber für den im Saal, der sich der Differenz kennt, GNU-Linux-Lizenzen, weil Linux ist ja nicht GNU. Also die Lizenzen mit starkem Copyleft, die Lizenzen der GPL, die Lizenzen der Freien Software Foundation. Und die zeichnen sich nun dadurch aus, dass die gewisse Vorgaben machen in der GPL, sowohl in der GPL 2, die von 1991 an galt, bis zum Jahr 2007. Und im Juni 2007 hat man sich dann entschlossen, die GPL 3 zu veröffentlichen, um eben auf diese neuen Entwicklungen einzugehen, die Entwicklung des Internets, die Entwicklung des Einsatzes von immer mehr Rechnern, nicht mehr nur des klassischen Rechners, sondern beispielsweise, wenn Sie heutzutage ein Automobil mal angucken, wie viele Rechner dort installiert sind, wie viele Daten dort hin und her gehen, wenn Sie Ihre Waschmaschine angucken, Ihren Fernseher, es sind ja alles Rechner. Handys laufen mittlerweile auf Linux. Das alles muss ja geregelt werden. Und da dachte man, mit der alten GPL kommt man nicht mehr hin, mit der 2.0. Also hat man unter anderem auch deswegen die Version 3 dann überarbeitet, in Kraft seit Juni 2007. Es ist aber nicht verpflichtend, dass Sie die GPL 3 benutzen, sondern es steht Ihnen nach wie vor frei, die GPL 2 zu nutzen. Auf die Probleme Umstellung der GPL 2, GPL 3 hat der Vorredner hingewiesen. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Was zeichnet die aus, die GPL? Das ist ein starkes Copyleft. Das heißt, Sie haben die Software, die Sie erworben haben unter der GPL, so zu veröffentlichen, dass Sie erstens im Grundsatz den Quelltext mitgeben der Software oder eine Möglichkeit geben, den Quelltext zu bekommen, dass Sie die GPL selber mitgeben und dass Sie insbesondere Veränderungen, die Sie an der GPL-Software vornehmen können, dieses Recht ist Ihnen gegeben, dass Sie die auch wieder unter der GPL veröffentlichen, soweit Sie das Programm weitergeben. Wenn Sie es nicht weitergeben, interessiert das keinen. Wenn Sie es aber weitergeben, müssen diese Veränderungen auch wieder unter der GPL stehen. Und das ist im Grunde so die Einzigartigkeit dieser GPL-Software. Freiheit der Änderbarkeit der Software und dann diese Verpflichtung, die abgeleiteten Werke, die neuen Werke, die veränderten Werke auch wieder unter die GPL zu stellen. Nun ist das in Embedded Systems ein bisschen schwierig, weil wenn ich eine Linux-Distribution nehme, da kriege ich den Quelltext mitgeliefert, da kann ich auch die Lizenz mitbekommen. Aber haben Sie schon mal zu Ihrer Waschmaschine, zu Ihrem Router, zumindest bis vor einigen Jahren, bis das dann gesetzlich und vor Gerichten auch durchgesetzt wurde, regelmäßig den Quelltext mitbekommen, die GPL-Lizenz, da musste einiges getan werden. So, die GPL sagt nämlich Folgendes dazu. Ja, auch in Embedded Systems arbeitet Linux-Software, auch die unterliegt der GPL-Vorschriften. Und die GPL schreibt dazu Folgendes vor in der GPL Version 2. Die Nutzung der Software ist nicht beschränkt. Kopien können auf beliebigen Medien angefertigt und verbreitet werden. Das ist in § 1 GPL geregelt. Und Sie können die Software auch im Objektcode verbreiten, eben in § 3 GPL ist das geregelt. Das ist ja gerade von Embedded Systems, die Weitergabe geschieht ja, indem Sie den Rechner bekommen und dass Sie dann den Objektcode weiterbekommen. Problem ist dabei immer die Verfügbarkeit des Quellcodes. Die GPL beabsichtigt dabei, den Quellcode deshalb mitzuliefern, damit die Nutzer das Programm untersuchen und verändern können. Und dafür schlägt die GPL drei Möglichkeiten vor, wie sie gewährleisten können, dass der Nutzer an den Quellcode kommt. Und diese Möglichkeiten müssen sie dem Nutzer auch gewähren, wenn sie Embedded Systems auf Linux-Basis weiterverbreiten, die unter der GPL 2 steht. Sie haben erstens die Möglichkeit, dass Sie das Programm weitergeben, zusammen mit dem vollständigen maschinenlesbaren Quelltext auf einem für Datenaustausch üblichen Medium, also auf einer CD-ROM. Das Medium muss einen Copyright-Vermerk enthalten, die GPL und den nach GPL üblichen Haftungsausschluss. Das heißt, wenn Sie ein Embedded System schaffen, müssen Sie, und Sie sagen, ich entscheide mich für die Version 1, Ich möchte gerne die GPL erfüllen, indem ich den Quelltext weitergebe. Auf einer CD-ROM müssen Sie dieses beachten. Da muss also bei Ihrem Embedded System so eine CD-ROM mit dabei sein. Sie haben zweitens die Möglichkeit, wenn Sie sagen, das ist mir zu lästig oder ich will das nicht oder ich ändere da kann ich keine CD-ROMs einzeln brennen oder pressen lassen, haben Sie eine zweite Alternative. Sie müssen Ihrem Kunden ein mindestens 3 Jahre lang gültiges schriftliches Angebot geben, das zusammen mit dem Programm geliefert wird. Und da in diesem Angebot muss stehen, dass Sie jedem Dritten eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes zur Verfügung stellen. Und dieser Quelltext muss dann wieder auf einem für den Datenaustausch üblichen Medium weitergegeben werden. Kosten können Sie erheben, dürfen aber nur in Höhe der tatsächlich anfallenden Kopierkosten und möglicherweise der Portokosten angefallen werden, weitergegeben werden. Oder Sie haben die dritte Alternative, dass Sie sagen, ich sage dem, wo er den Quellcode herbekommt, das ist aber für Embedded Systems im kommerziellen Bereich ausgeschlossen. Diese dritte Alternative gilt nur im nicht kommerziellen Bereich. So, also, da kann man eben sagen, ich gebe das Programm weiter, ich sage dir, wo du den Quellcode bekommen kannst, von dem Hersteller, von dem Verbreiter, von dem ich es bekommen habe. Und dann können Sie eben nach der dritten Alternative vorgehen, die möchte ich aber zurückstellen, weil ich denke mal, interessant sind die kommerziellen Verwendungsmöglichkeiten. Wir haben hier da zwei Probleme, wenn wir das so sehen. Das kann ich ja noch machen. Ich stelle einen kleinen Rechner her, da mache ich Linux-Software drauf. Da habe ich jetzt gesehen, ich muss den Quelltext weitergeben. Das kann ich ja noch machen, indem ich da so eine CD-ROM bei tue. Ich kann es auch noch machen, indem ich sage, ich gebe dir das Angebot ab, 3 Jahre lang gebe ich dir den Quellcode raus. Wobei das für Sie schon wieder schwierig ist, weil dann müssen Sie wirklich über 3 Jahre hinweg eben diesen Quellcode bereithalten in dieser Version und müssen auch 3 Jahre garantieren, dass der Nutzer an diesen Quellcode herankommt. Das sind Kosten, die Sie so im Moment nicht absehen können. Sie wissen ja auch nicht, wie lange will mein Geschäft diesen Quellcode noch vorhalten, wie lange will das den noch verbreiten. Naja, die Schwierigkeiten tauchen aber spätestens da aus, wo Sie proprietäre oder wo Sie GPL-Code nehmen aus dem Linux-Bereich und dazu eigene Entwicklungen machen. Praktisch eigene Entwicklungen dazugeben. Solange dieses Programm eigenständig arbeitet und nur auf Systemaufrufe vertraut, ist das kein Problem. Solange das Programm auf verschiedenen Plattformen arbeitet, kann man so als grobe Richtung nehmen, ist das auch kein Problem. Schwierig ist, wenn es ganz speziell für Linux programmiert wurde und wenn das Programm so eng verzahnt ist mit dem Linux-System, dass es eben als abgeleitetes Werk gilt. Wann das im Einzelnen der Fall ist, da streiten sich die Gelehrten wirklich drum, aber da müssen Sie eben aufpassen. So, da kommen wir nochmal nachher dazu. Nur mal jetzt als Merkposten noch haben. Und wir hatten schon gesagt, im letzten Vortrag, in der GPL ist ein Haftungsausschluss enthalten. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie die GPL in der Version 2 aufrufen, steht da drin, dass für Schäden der Software unter keinen Umständen gehaftet wird. Und das ist eben ein Problem nach deutschem Recht, weil nach deutschem Recht können Sie die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen, nicht im Vornherein. Und diese Lizenz, die GPL, ist nach deutschem Recht nichts anderes als allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt, Sie kommen dann rein in das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen und da ist es auch nochmal ausdrücklich ausgeschlossen. Das heißt, Sie vertreiben eigentlich einen Vertrag, wenn man es ganz spitz durchdenkt, eine Software unter Haftungsausschluss. Dieser Haftungsausschluss ist nicht gültig und da ist nach deutschem Recht heißt es dann, wenn dieser Haftungsausschluss nicht gültig ist, dann haften Sie ganz normal nach allgemeinem Recht und das umschließt schon die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, also gerade das, was Sie vermeiden wollten, tritt dann ein. Ich hatte aber schon in der Fragestunde beim letzten Mal gesagt, wir haben so juristische Kniffe, um das abzumildern, weil ja erkennbar gewollt ist und weil das auch unbillig ist. Sie stellen Software umsonst zur Verfügung, sie sagen, du kannst es kopieren, du kannst es auch geschäftlich nutzen, sollen aber trotzdem in das volle Haftungsrisiko eintreten. Das ist unbillig und da gibt es diese Konstruktion, weil ich die umsonst bekomme, wenden wir das Schenkungsrecht parallel an. Und im Schenkungsrecht steht halt, dass ich nur für Vorsatz hafte, das ist die juristische Konstruktion. Ich kann Ihnen aber auch sagen, vor 2 Jahren hat das Landgericht München über die Gültigkeit der GBL entscheiden müssen und die hatten da überhaupt keine Schwierigkeiten. Die sagten, das ist halt so, Punkt. Da machen wir uns auch keinen Kopf drum. Die mussten damals aber nur entscheiden, da hatte jemand nicht den Quelltext mitgeliefert für ein Embedded System. Und da mussten die nur entscheiden, ob diese Lizenz, die GPL, nach deutschem Recht eigentlich zulässig ist. Und derjenige, der sich verweigert hatte, der hat ein Telefon geliefert oder einen Router auf GPL-Basis, hat aber diese Vorschriften der Weiterreichung des Quellcodes nicht eingehalten, auch nicht den Lizenztext der GPL mitgegeben. Und er hat sich dagegen gewehrt, die GPL ist ja eigentlich nach deutschem Recht gar nicht gültig, unter anderem wegen dieses Haftungsausschlusses. Und da ist das Landgericht München ganz locker drüber hinweggegangen. Ob die das in einem richtig harten Haftungsprozess auch so sehen würden, ist dann nochmal eine andere Diskussion, wo diese Klausel nochmal wirklich geprüft würde. Aber jedenfalls war das schon mal ein erster Schritt. Es gibt nicht so viele Fälle, wo die GPL von den Gerichten beurteilt wurde. Das ist einer der wenigen Fälle und wenigstens haben wir dadurch schon mal die Grundtendenz, dass es nicht von vornherein ausgeschlossen ist oder dass die GPL nicht von vornherein als rechtswidrig beurteilt wird. Und das ist ja auch schon mal was, dass wir das wenigstens wissen. Ich komme auf dieses Urteil noch später zu sprechen. So, wir haben aber jetzt seit Juni 2007 die GPL 3 und spätestens seit diesem Zeitpunkt stehen sie unter der Frage, wie lizenziere ich denn jetzt meine freie Software? Nehme ich die alte Version GPL 2 mit ihren Unzulänglichkeiten oder nehme ich die neue Version GPL 3? Gucken wir uns mal an, was die GPL 3 sagt zur Weitergabe von Software. So, die sagt im Grunde in Paragraph 4, unveränderte Kopien des Quelltextes dürfen auf beliebigen Medien verbreitet werden. Auf jeder Kopie muss ein angemessener Urheberrechtsvermerk veröffentlicht werden, also diese Software steht unter GPL Version 3 Lizenz und alle Hinweise intakt bleiben, dass die GPL Version 3 sowie eventuelle Einschränkungen auf den Quelltext anwendbar sind. Also, Sie dürfen GPL-Software weitergeben, wenn Sie die auf den Kopien des Quelltextes auf einem beliebigen Medium noch ein Urheberrechtsvermerk anbringen und Hinweis darauf, dass die GPL 3 anwendbar ist. Und Sie müssen den Haftungsausschluss und den Text der GPL weitergeben. Der Text der GPL ist wichtig, damit jeder weiß, welche Rechte er hat, was er mit dieser Software tun kann. So, was können Sie machen, wenn Sie modifizierte Quelltextversionen haben, also wenn Sie eigene Entwicklungen einbezogen haben? Da ist es so, verweist die GPL 3 erstmal, muss auch hier wieder, es muss auf einem Medium weitergegeben werden, der Quelltext muss weitergegeben werden und der Hinweis auf die GPL muss weitergegeben werden. Außerdem muss das veränderte Werk auffällige Vermerke tragen, die besagen, dass sie es modifiziert haben und die das Datum angeben, damit man ihre Veränderungen nachvollziehen kann. Das veränderte Werk muss auffällige Vermerke tragen, die besagen, dass es unter dieser Lizenz, also der GPL 3, veröffentlicht wird. Und dann kommt ein Hinweis auf Paragraph 7, den gucken wir uns gleich an. Und Sie müssen auch hier wieder die GPL-Lizenz weitergeben und das Gesamtwerk als Ganzes muss nach GPL Version 3 lizenziert werden. Und wenn das Werk über interaktive Benutzerschnittstellen verfügt, also Abfragen macht oder sich mal meldet, hallo, hier bin ich und ich möchte jetzt mit dir zusammenarbeiten, dann muss angemessene rechtliche Hinweise erfolgen auf die GPL 3 und insbesondere auf den Haftungsausschluss. So, das ist, wenn Sie modifizierte Werke weitergeben. Und dann gibt es den Paragraphen 6, der regelt die Weitergabe von Objektcode, also das, was eigentlich beim Embedded System dann interessant ist. Der besagt nämlich Folgendes: Sie dürfen ein betroffenes Werk in Form von Objektcode, unter den Bedingungen der Paragraphen 4 und 5 kopieren, also Weitergabe des Quellcodes und so weiter, und übertragen. Vorausgesetzt, dass Sie außerdem den maschinenlesbaren Quelltext unter den Bedingungen dieser Lizenz übertragen. Und das können Sie jetzt wieder auf verschiedene Weisen machen. Wie gebe ich meinen modifizierten Quelltext weiter? Und da sehen wir jetzt eine ganz erhebliche Veränderung zur GPL2, nämlich da gibt es einige Neuerungen. Erstens können Sie den Weitergabe des Codes in einem physikalischen Produkt einschließlich eines Speichermediums gemeinsam mit dem Quelltext, der sich unveränderlich auf einem haltbaren physikalischen Medium befindet, das üblicherweise für den Austausch von Software verwendet wird, weitergeben. Auf gut Deutsch eine CD-ROM beilegen. Ja, USB-Stick dürfte da nicht reichen, weil das ist ja veränderlich. Aber ein CD-ROM beilegen, das dürfte durchaus möglich sein. So, Sie haben eine zweite Möglichkeit. Sie können den Objektcode in einem physikalischen Produkt, einschließlich Speichermedium, gemeinsam mit einem schriftlichen Angebot, das haben wir hier wieder, das mindestens 3 Jahre gültig ist und so lange, wie Sie Ersatzteile und Kundendienst für dieses Produktmodell anbieten, jedem, der im Besitz des Objektcodes ist, entweder erstens eine Kopie des korrespondierenden Quelltextes der gesamten Software, die in dem Produkt enthalten und von dieser Lizenz betroffen ist, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Sie sagen, ich habe in meinem Embedded System GPL-Software verwendet, den Quelltext habe ich dir noch nicht mitgeliefert, ich gebe dir aber das Angebot, 3 Jahre lang, einschließlich der Zeit meines Kundendienstes, kannst du dir diesen Code holen. Und zwar von mir. Und das Ganze müssen Sie auf einem haltbaren physikalischen Medium, wieder das üblicherweise für den Austausch von Software verwendet wird, liefern. Und Kosten dafür dürfen Sie nur nehmen in Höhe der Kopierkosten. So. Oder Sie können sagen, ich schicke dir das nicht zu, du kannst dir das über einen Netzwerkserver holen. Das wäre also die nächste Möglichkeit. Das erste wäre, Sie legen eine CD-ROM bei. Wenn Sie das nicht wollen, sagen Sie, ich gebe dir den Quelltext so lange, mindestens in 3 Jahren oder solange ich Kundendienst gewährleiste. So, dann haben wir wieder eine Alternative für den gelegentlichen, nicht kommerzielle Übertragung des Nutzungsrechts. Deshalb habe ich das hier markiert. Das geht wieder dahin, Sie können sagen, okay, ich gebe dir hier jetzt den Quelltext weiter, ich gebe dir jetzt hier den Binärcode weiter, du kannst dir den Quelltext holen bei der und der Stelle. Aber wie gesagt, das ist nur vorgesehen für die nicht kommerzielle Übertragung. Oder was jetzt in der GPL3 vorgesehen ist, Sie übertragen den Objektcode dadurch, dass Sie Zugriff auf eine dafür vorgesehene Stelle gewähren und bieten gleichwertigen Zugriff auf den korrespondierenden Quelltext auf gleichem Wege auf dieselbe Stelle und ohne zusätzliche Kosten. Das heißt, Sie haben Server stehen, da wird gesagt, du kannst dir da den Quelltext holen und den Lizenztext. Ja, Sie müssen nicht von dem Empfänger verlangen, den korrespondierenden Quelltext gemeinsam mit dem Objektcode zu kopieren. Das heißt, Sie können auch sagen, ich verteile den Binärcode auch so, ohne dass du dich den Quelltext holst. Und wenn es sich um einen Netzwerkserver handelt, dann darf der korrespondierende Quelltext auf einem anderen Server befinden. Das heißt, Sie stellen nur die Binärsoftware zur Verfügung, sagen aber, den Quelltext kannst du dir an der und der Stelle holen. Aber das müssen Sie ausdrücklich erklären. Ja, können Sie also ohne weiteres machen. So, Sie legen also dem Objektcode klare Anleitungen bei, die besagen, wo der Quelltext zu finden ist. Sie sind dann aber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieser andere Server so lange im Netz bleibt, wie Ihre Verpflichtung dauert. Ja, also dafür müssen Sie dann schon darauf achten, dass da diese Zeit gewahrt bleibt, in der Sie den Quellcode zur Verfügung stellen müssen. So. Oder dann gibt es noch die Möglichkeit, in Peer-to-Peer-Netzwerken den Objektcode weiterzugeben. Dann müssen Sie aber andere Teilnehmer darüber informieren, wo der Objektcode und der korrespondierende Quelltext des Werks unter den Bedingungen von Absatz 6d veröffentlicht und kostenfrei angeboten werden. 6d war der vorherige Paragraph. So, das heißt, wir haben hier zwei Unterschiede. Wenn Sie Ihre Software Embedded Systems unter der Version 2.0 lizenziert haben, haben Sie im Grunde nur die Möglichkeit, den Quellcode mitzuliefern oder den mit Angebot 3 Jahre lang nachzuliefern, eine Stelle zu benennen, wo Sie das herkriegen können. Unter der Version 3 haben Sie die weiteren Möglichkeiten, diesen Quellcode mit zur Verfügung zu stellen. So, und wir haben dann den Problem des Haftungsausschlusses, nämlich zusätzliche Bedingungen. Da können Sie in der Version 3 den Gewährleistungsausschluss oder die Haftungsbegrenzung abweichend regeln. Das ist so eine Öffnungsklausel wohl für diejenigen Rechtsordnungen, wo das bislang verboten war. So, und dann müssen wir uns noch den Paragraphen 6 nochmal genauer angucken. Und zwar hat er noch spezielle Vorschriften für Systeme, die an den Endnutzer geliefert werden, als Embedded Systems. Nicht jetzt. Wollen Sie es im Original sehen oder in Englisch? Quatsch. Also in Deutsch und in Englisch. Ich glaube, englische Rechtstexte sind noch ein bisschen schwieriger. So, und zwar hat die Nummer 6 noch Vorschriften zum Benutzerprodukt und unterscheidet da zum Endbenutzerprodukt, womit ein materieller persönlicher Besitz gemeint ist, der normalerweise für den persönlichen oder familiären Gebrauch oder im Haushalt eingesetzt wird, oder zweitens alles, was für den Einbau in eine Wohnung hin entworfen oder dafür verkauft wird, also so ganz spezielle Endbenutzersoftware, ganz spezielle Endbenutzersysteme. Zweifelsfälle sollen entschieden werden, dass man sagt, im Zweifel ist es ein Endbenutzerprodukt. Also man kann sich nicht damit rausreden, dass man sagt, das benutzen aber auch kommerzielle Benutzer. Es geht darum, um die typische oder weit verbreitete Anwendung dieser Produktklasse. So, und ein Produkt gilt als Endbenutzerprodukt, unabhängig davon, ob es substanziellen, kommerziellen, industriellen oder nicht endbenutzerspezifischen Nutzen hat. Es sei denn, dieser Nutzen stellt das einzig signifikante Anwendungsgebiet des Produkts dar. Da müssen Sie eben Installationsinformationen noch mitliefern. Das ist bei Embedded Systemen wahrscheinlich nicht so relevant, weil die Installationen sind ja schon durchgeführt. Sie liefern ja ein fertiges System aus. Aber dann gibt es noch die Vorschrift, wenn Sie eben Objektcode gemäß der Nummer 6 der GPL3 innerhalb oder zusammen mit oder speziell für den Gebrauch innerhalb eines Benutzerprodukts übertragen und über die Übertragung als Teil einer Transaktion stattfindet, in der das Recht auf den Besitz und die Benutzung des Benutzerprodukts dauerhaft den Empfänger übergeht, also auf gut Deutsch, Sie verkaufen das, müssen demgemäß diesen Paragraphen mit übertragenen korrespondierenden Quelltext die Installationsinformationen beiliegen. Also zusätzlich zum Quelltext müssen Sie dem Endbenutzer auch noch die Installationsinformationen geben. So. Ja, und hier haben wir die zusätzlichen Bedingungen. Sie dürfen unter der GPL 3 dürfen Sie Ihrer Software, dürfen Sie die GPL in gewissen Punkten abändern, beziehungsweise im Rahmen des Paragraph 7 Abänderungen vornehmen. Das war ja ein Kritikpunkt der GPL 2, die man hatte, dass man sagte, okay, wir haben die GPL 2, wir haben aber noch eine ganze andere Reihe Open-Source-Lizenzen, die mit der GPL nicht kompatibel sind, die aber eigentlich die Verbreitung von freier Software doch gewährleisten. Und jetzt stand man immer vor dem Problem, dass man beispielsweise eine Mozilla-Lizenz nicht mit der GPL kombinieren konnte, ohne da zumindest in Schwierigkeiten zu kommen. Das heißt, man konnte sich aus dem Fundus eigentlich freier Software nicht so bedienen, wie es ratsam gewesen wäre oder wünschenswert gewesen wäre. Und deshalb hat die GPL 3 in der Nummer 7 so eine Öffnungsklausel, wo man sagt, okay, wenn die Lizenz, wenn dein Produkt, was du mit einbauen möchtest, spezielle Anforderungen stellt, dann öffnen wir die Vorschriften der GPL insoweit, wie wir es hier gestatten, damit du dieses Produkt eben verwenden kannst. Also, und deshalb kommt in Paragraph 7 beispielsweise, können Sie jetzt unter der GPL 3 etwas abändern, sind die Bedingungen dieser Lizenz und Folgendes zu ergänzen, Gewährleistungsschluss oder Haftungsbegrenzung, Abweichen von Paragraphen 15 und 16 dieser Lizenz. Das heißt, Sie können den jetzt abändern. So, falls Ihre Software, die Sie mit hier reinnehmen wollen, andere Urheberrechtsvorschriften, andere Vorschriften hat, wer zu benennen ist, können Sie das auch mit aufnehmen in die GPL 3-Version. So, Sie können außerdem aufnehmen das Verbot, die Herkunft des Materials falsch darzustellen und die Anforderung, dass modifizierte Versionen des Materials auf angemessene Weise als vom Original verschieden markiert werden oder die Begrenzung der Verwendung der Namen von Lizenzgebern oder Autoren des Materials für Werbezwecke können Sie beschränken oder das Zurückweisen der Einräumung von Rechten gemäß dem Markenrecht der Benutzung gewisser Produktnamen und so weiter. Das heißt, Sie haben hier eine Öffnung, trifft jetzt nicht speziell auf Embedded Systems zu, deshalb wollte ich da nur darauf hinweisen. Aber im Bereich von Embedded Systems haben wir noch was anderes zu beachten, nämlich insbesondere den Patentschutz. Es gibt ja immer die Diskussion, kriege ich auf meine Embedded Systems Patentschutz oder kollidiert das mit der GPL Version 2 oder Version 3? Folgendes. Patente auf reine Software, auf Datenverarbeitungsprogramme gibt es nach deutschem Recht und nach europäischem Recht noch in Klammern nicht. Man war ja da vor einigen Jahren dran, wollte das patentieren. Man hat das nicht gemacht. Nach wie vor gilt, auf reine Software gibt es keinen Patentschutz. Und das eigentlich schon seit den 80er Jahren. Damals hat der Bundesgerichtshof in einigen grundlegenden Urteilen, Kernspintomographie und Kassenabrechnungssystem, geurteilt, dass Datenverarbeitung als solche keine technische Lösung eines Problems ist und deshalb dem Patentschutz nicht unterliegt. Und daher kam es ja erst, dass die Software Urheberrechtsschutz in das Urhebergesetz in den Paragraphen 69a Urhebergesetz eingefügt wurde. Alleine schon, dass das ein A dahinter ist, sehen Sie schon, das ist nachträglich gemacht worden, Anfang der 90er Jahre. Und auf diesem System oder auf dieser Rechtsprechung aufbauend sind wir eigentlich heute noch dabei, diese Abgrenzung vorzunehmen. Auf reine Software, auf reine Softwarelösung gibt es nach wie vor keinen Patentschutz. Und wird es auch zunächst nicht geben, wenn nicht Europa da nochmal einen neuen Anschluss gibt. Es gibt aber auf Embedded-Systeme, die technische Probleme lösen, gibt es durchaus Patentschutz, auch wenn ich dort mechanische oder technische Einzelheiten durch Software ersetze. Das ist ja der Trend, dass immer mehr Mechanik durch Software, durch Berechnungen abgelöst wird. Ich habe hier so mal, um das plastisch zu machen, Motorsteuerung, Kernspintomograph, wollen wir das mal gegenüberstellen. Es gab da ein Problem, dass in einem VW Käfer die Zufuhr von Benzin geregelt wurde, bislang durch Unterdruckdosen. Und diese Motorsteuerung wurde dann ersetzt durch eine elektronische Steuerung, wo Software eingesetzt wurde, die den Zufluss des Benzins hin in den Motorraum steuern sollte. Darauf sollte Patentschutz erteilt werden. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das ist patentierbar, weil das ist ein technisches Problem. Wie führe ich Benzin in den Motorraum zu? Das können wir mechanisch lösen, aber auch mit einer Maschine, die Software benutzt. Und da tritt die technische, das ist ein technischer Bereich, eine technische Lösung. Und da ist die Software sozusagen nur Mittel zum Zweck. Wie ich das löse, ist egal. Sie können auch das Problem ABS, Antiblockiersystem, nehmen. Da ist ja auch ein Rechner drin, der ständig misst, wie schnell dreht sich der Reifen noch, und wenn er blockiert, wird er von der elektronischen Steuerung freigegeben. Das können Sie im Grundsatz auch mechanisch lösen, aber vor allen Dingen steht hier die technische Lösung im Vordergrund des Problems, wie steuere ich das Auto sicher. Solche Fälle von Embedded Systems sind patentierbar, waren es immer und sind es auch heute noch. Wenn Sie also so ein spezielles System haben, dann können Sie dafür durchaus Patentschutz haben. Nicht lösbar sind Fälle, wo es reine Datenverarbeitung gibt, weil die reine Datenverarbeitung ist nicht ein technisches Problem und unterfällt daher nicht dem Patentschutz. Beispielsweise Kernspintomograph, eine ganz berühmte Entscheidung, da ging es darum, da hatte der Hersteller von Kernspintomographen, Sie wissen, das sind im Krankenhaus diese großen Geräte, wo sie reingeschoben werden und dann mittels Magnetkraft wird ihr Körper durchleuchtet und man kriegt dann ganz wundervolle 3D-Bilder. Da gab es eine Zusatzsoftware, das Krankenhaus hatte 6-7 Tomographen und wollte nun ausrechnen, wie belege ich die am besten, wie mache ich das betriebswirtschaftlich am besten, wann bestelle ich meine Patienten, wie laste ich die aus. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das ist nun eine rein kaufmännische Fragestellung, das ist keine technische Fragestellung, also scheidet die Patentierbarkeit aus. Die gibt es ganz einfach nicht. Dann wollte sich jemand eine Rechtschreibprüfung, ein anderer Fall, eine Rechtschreibprüfung für ein Textverarbeitungsprogramm patentieren lassen. Auch diese Textverarbeitung konnte nicht patentiert werden, weil es kein technisches Problem darstellte. Es stellte nicht die Lösung eines an sich gegebenen technischen Problems da, war daher nicht patentierbar. Und so müssen Sie es auch sehen bei Ihren Embedded Systems. Kann ich die patentieren lassen? Da müssen Sie immer darauf achten, was für Probleme löst das jetzt eigentlich. Löse ich ein technisches Problem nur neu mit Hilfe der Software oder habe ich ein rein datenverarbeitungstechnisches Problem? So, und insoweit bezieht sich dann die GPL3 wohl auch auf Patentverbote, insbesondere für General-Purpose-Computer, also für Computer, die im Allgemeinen Rechneraufgaben erfüllen. Und es hat gar nicht so im Vordergrund den kleinen Rechner. Denn wenn Sie da, wie gesagt, jeden Rechner in Ihrem Auto oder sowas mit freier Software bestücken, da wollte sich die GPL-Version 3 wohl öffnen. Ja, soweit zum Vortrag. Wir wollten jetzt noch Zeit lassen für Fragen. Stehe dafür offen. Ja.
Man liest in dem Zusammenhang immer, dass die Übersetzung der GPL nicht so ganz einfach ist und es wird nicht unbedingt angeraten, die Übersetzung beizulegen, sondern den Originaltext. Können Sie dazu mal was sagen? Also weil ich würde gerne einen deutschen Text beilegen.
Rechtlich verbindlich ist der englische Text. Und der ist auch Inhalt der GPL. Es ist umstritten, ob Sie in Deutschland überhaupt englische Texte beilegen können, weil wieder dieses Denken, die GPL ist nichts anderes als eine allgemeine Geschäftsbedingungen und Gerichtssprache, Rechtssprache in Deutschland ist Deutsch. Und von daher müssen Sie eigentlich einen deutschen Text, den deutschen Vertragstext vorlegen, müssen aber darauf hinweisen, wenn der in mehreren Sprachen vorliegt, welche Version verbindlich ist. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, machen Sie eine ganz pragmatische Lösung. Machen Sie die englische und die deutsche Version. Entweder aufdrucken oder eben auf der CD-ROM mit abspeichern. Also alleine von der GPL aus gesehen ist es wohl sinnvoll, den englischen Text beizulegen, weil der verbindliche ist. Vom deutschen Recht her gesehen ist es sinnvoll, eine deutsche Übersetzung zumindest mit anzubieten.
Weitere Fragen?
Ganz zum Schluss würde ich mal kurz über die Unterscheidung zwischen Embedded-Systemen und Computern zur allgemeinen Verwendung gesprochen. Es gibt aber auch Anlagen, technische Anlagen, die von normalen PCs gesteuert werden. Ist die Software, die auf diesen PCs läuft, patentierbar? Oder ist das dann schon ein allgemein verwendbarer PC? Da läuft dann normales, nicht modifiziertes Betriebssystem drauf.
Also da muss man immer, es geht eher von dem, es wird immer geguckt, welches Problem wird gelöst. Es ist nicht so sehr die technische Plattform, ob das ein Embedded System ist, ob das ein allgemeiner PC ist, sondern es wird gesagt, welches Problem löse ich mit dieser speziellen technischen Lösung. Es ist natürlich so, wenn das nur eine Steuerung ist, dann geht das immer mehr in diese Richtung einer allgemeinen Datenverarbeitungsanlage. Weil ja immer so ein bisschen der Bereich ist, ist es ein konkretes technisches Problem, was ich im Grunde auch mechanisch, physikalisch lösen könnte, was ich jetzt nur durch Software substituiere. Und je mehr das so in reine Softwarelösungen übergeht, wird es schwierig dann zu begründen, dass das dieses eine technische Problem, diesen technischen Bereich hat. Da muss man dann im Einzelfall wirklich gucken.
Vor uns war hier große Diskussion, jetzt nichts mehr. Da hinten ist noch eine Meldung. Ja, ich gehe erstmal ganz kurz dahinter und dann kommen, oder? Ja. Ich gebe es gleich weiter.
Wenn ich selbstgeschriebene Software mit GPL-basierender Software mische, inwieweit bin ich denn verpflichtet, den Quelltext für den selbstgeschriebenen Teil beizulegen, mit zu veröffentlichen? Oder beschränkt sich das ausschließlich auf die verwendeten Teile, die unter der GPL stehen?
Wenn Sie Software schreiben, die auf GPL-Software aufbaut, dann müssen Sie grundsätzlich beachten, ist es ein abgeleitetes Werk oder ist es ein selbstständiges Werk? Wenn es ein selbstständiges Werk ist, haben Sie als Urheber, als Schreiber der Software die freie Möglichkeit zu entscheiden, unter welcher Software-Lizenz veröffentliche ich dieses. Da macht die GPL wenig Vorschriften. Das Problem entsteht dann, wenn Sie auf der GPL-Software aufbauen und dass ein abgeleitetes Werk entsteht. Abgeleitete Werke entstehen immer dann, wenn Sie entweder den Softwarecode der GPL-Software direkt verändern, also Patches einfügen oder Erweiterungen der Funktion, oder wenn Sie das Programm so abändern, dass praktisch es nur zusammen mit dem GPL-Teil laufen kann. In dem Moment haben Sie den sogenannten viralen Effekt der GPL, die eben vorschreibt, wenn du so ein Programm schaffst, was zwingend mit GPL-Software verbunden ist, dann bitte musst du das auch unter einer GPL-Software stellen. Insoweit ist es immer für mich, weil das ist eine häufige Frage, wie grenze ich das denn ab? Wann habe ich denn so ein abgeleitetes Werk oder in der neuen GPL-Sprache auch ein aggregiertes Werk? Und wann habe ich ein selbstständiges Werk? Sie können sich immer so ein kleines Gefühl daraus machen, wenn Sie mal vom Sinn und Zweck her denken. Die GPL will ja verhindern, dass Software, die ursprünglich einmal frei war, proprietär wird. Und wenn Sie jetzt Ihr Programm so geschrieben haben, dass praktisch Ihre Erweiterungen nur mit dem GPL-Programm laufen, dann haben Sie ein abgeleitetes Werk. Wenn das GPL-Programm weiterverbreitet werden kann mit Ihrem Programm und man kann problemlos Ihren Programmteil weglassen, man hat dann halt einige Funktionen nicht, das macht nichts, aber man kann diesen Programmteil weglassen und das GPL-Werk funktioniert trotzdem, das GPL-Programm funktioniert trotzdem in seiner bisherigen Funktion, dann dürften Sie noch ein Werk haben, wo Sie Ihre Änderungen unter eine freie Lizenz oder eine eigene Lizenz stellen dürfen, weil es kein abgeleitetes Werk ist. Man kann sich auch so Software, die beispielsweise älter ist als der Linux-Kern jetzt, weil es von den ganz alten Unix-Anfängerschaft kommt, da können Sie auch nicht sagen, das ist speziell für die GPL programmiert worden. Da wird es auch schwierig, von einem abgeleiteten Werk zu sprechen. Software, die auf mehreren Betriebssystemen läuft, auch auf anderen als GNU Linux. Da ist jetzt auch schwer zu sagen, das ist ein direkt von GNU Software abgeleitetes Werk. Aber immer, wo es darum geht, dass Sie eine neue Programmteile schaffen, die nicht selbstständig ohne die GNU Linux Software laufen können, da müssen Sie aufpassen. Und das können Sie dann immer nur unter der GPL auch wieder veröffentlichen. Ja.
Gut, dann...
Ja, ich wollte ja noch, ich hatte dieses Ihnen noch versprochen, dieses Urteil Landgericht München. Hier haben wir es. Ja, Landgericht München im Namen des Volkes, Urteil vom 24.05.2007. Der Autor einer Software, die er unter der GPL im Internet veröffentlicht hat, hat einen Unterlassungsanspruch gegen den Nutzer seiner Software, die sich nicht an die Regeln der GPL halten. Und da war es eben so, da wurde ein Telefon, ja, da wurden die Programme MTD und InitRD in Anspruch genommen, im Rahmen eines Linux-Betriebssystems wegen, und der Urheber, also der Rechteinhaber, der Schreiber dieser Software, nahm die Hersteller eines Voice-over-IP-Telefons in Anspruch mit der Behauptung, die Firmware des Voice-over-IP-Telefons enthalte Linux-Code, Betriebssystemkern Linux, und hat aber das Voice-over-IP-Telefon vertrieben, ohne den entsprechenden Source-Code angeboten zu haben, noch den Lizenztext der GPL beigelegt zu haben. Und da hat das Landgericht München eben gesagt, diese GPL schreibt das eindeutig vor, dass dieser Source-Text mit beizulegen ist, und dagegen hast du verstoßen. Und der Effekt war im Grunde, dass eine einstweilige Verfügung erging, dergestalt, dass diese Verhaltensweise verboten wurde. Der Antragstellerin wird verurteilt bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, es zu unterlassen, an der Verbreitung der Software MTD oder InitRD mitzuwirken, ohne entsprechenden Lizenzbedingungen die GPL Version 2 und den Lizenztext beizulegen. Was das für Sie heißen kann, ist Folgendes: Das Gericht verbietet Ihnen den Vertrieb Ihrer Ware. Sie können nichts mehr verkaufen, und das ist schon ein ganz gewichtiger Einschnitt, den Sie dort dann haben. Außerdem war der Streitwert ganz sportlich 100.000 Euro. Das war also eine teure einstweilige Verfügung, und deshalb sollten Sie eben darauf sehen, wenn Sie Embedded Systems vertreiben, wenn Sie darauf zugreifen, wenn da Linux-Software eingesetzt wird, GNU-Software, dass Sie eben sich auch an die Bedingungen der GPL halten. So schwierig sind sie nicht, aber man muss es halt wissen und muss sich damit auseinandersetzen. So, gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, und
wir haben zu danken. Ja, als nächstes folgt nun ein Vortrag von Johannes Lichtl, Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es geht nochmals um das Bundesverfassungsgericht. Es gibt sozusagen ein Update von letzten Jahr. Wir melden uns dann gleich wieder, und bis dahin eine kurze Pause.